Ja, einen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke, Robert, für die einleitenden Worte. Letzte Woche war ich mit meiner lieben Frau und der Reisegesellschaft noch 5 Tage in Prag. Wir waren direkt am Wenzelsplatz, war schön, da konnte man sich alle Sehenswürdigkeiten anschauen. Wir hatten auch eine Reiseführerin, die uns so durchgeführt hat durch diese Stadt. Unter anderem sind wir am Prager Nationalmuseum vorbeigelaufen und bei dieser Gelegenheit hat uns die Frau eine Anekdote erzählt, die ich euch gerne weitergeben will. Sie hat uns gesagt, sie war vor 2 Wochen davor in diesem Museum und hat für eine Gruppe Studenten Eintrittskarten gekauft, weil sie da die Führungen macht. Und im vorderen Flurbereich waren viele Menschen, die hatten so ein Messegelände aufgebaut und haben die Leute erwartet, die dann halt ins Museum reinkommen. Und da ist er mit einer jungen, gut gekleideten, gesitteten Frau ins Gespräch gekommen. Sie hatte eine ganz tolle, teure Handtasche, hat sehr gebildet ausgeschaut. Und diese Frau wollte einfach wissen, was für Leute tun sich das an, um in dieses Museum reinzugehen? Was ist der Grund, dass sich junge Leute so ein altes Museum anschauen? Daraufhin hat eben die Frau ihr erklärt, ja, das ist ein Naturwissenschaft- und Kultur- und Geschichtsmuseum von Prag und von Tschechien. Da kann man alles über die Geschichte von Tschechien erfahren. Und dann hat sie halt ausgeführt, hat sie gesagt, wir haben hier Exponente von Dinosaurierknochen, ganz seltene Knochen, die man sonst nirgends findet. Unter anderem gibt es auch ein Knochengerüst von Walfisch, der ausgestellt ist, dass man mal sieht, wie groß dieser Fisch war. Und man hat lebensechte Mammut und das Mammutkalb ausgestellt, dass einfach auch die Kinder sehen, wie groß und gewaltig diese Tiere gewesen sind, die hier mal gelebt haben. Und dann war die Frau ganz begeistert und dann hat die Frau aber noch gesagt, eine Frage hätte ich noch. Sagen Sie mir mal, wo leben denn die Mammuts heute? Das war natürlich für die Reiseführerin schockierend und vielleicht schockiert uns das auch, weil es in gewisser Weise intellektuelle Blindheit ist. Das können wir uns nicht mehr vorstellen, dass Menschen denken, dass Mammuts heute noch gegenwärtig leben. Gell? Aber so ist es auch heutzutage. Wir können intellektuell blind sein. Das gibt es und das ist auch, wir lachen jetzt über die Situation, aber das kann auch ganz eine ernste Angelegenheit sein. Wir sind ja miteinander und schauen uns die Apostelgeschichte an und wir sind momentan noch im 7. Kapitel, wenn ihr das mal aufschlagt. Apostelgeschichte 7. Hier finden wir die große lange Rede, die Stephanus, der ja als erster Märtyrer für seinen Herrn sein Leben gegeben hat, vor dem Hohen Rat steht. Der Hohe Rat ist ein Gerichtshof von Jerusalem gewesen. Und in den ersten Versen, die wir schon betrachtet haben, da versucht Stephanus seine Brüder, es deutlich zu machen, dass auch Abraham an das gleiche Evangelium geglaubt hat, das Stephanus hier unter dem Volk einfach weitergibt. Und dieses Evangelium, das haben die Führer von Israel und haben die meisten im Volk Israel einfach abgelehnt. Und jetzt im 2. Teil führt Stephanus seine Rede weiter und da lesen wir die Verse 8 bis 15. Und ich lese, und er gab ihm den Bund der Beschneidung und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihm am 8. Tag und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regent über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis. Und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde die Herkunft Josef bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Jakob zog nun nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Stephanus erzählt dem Hohen Rat die Geschichte von den Patriarchen und er bringt einen ganz besonders in den Mittelpunkt und das ist Josef. Und wir fragen uns natürlich, warum nimmt Stephanus die Geschichte von Josef nochmal auf? Warum baut er diesen Mann und seine Lebensgeschichte so stark nochmal in dieser Gegenwart auf? Stephanus stand unter enormem Druck. Es wurde ein Prozess gegen ihn geführt und sie wollten ihn eigentlich auch töten. Und was war jetzt die Absicht von Stephanus, dass er jetzt hier in dieser Rede den Josef hervorbringt? Letztendlich wissen wir, dass den Juden eigentlich ihre Geschichte schon klar und deutlich vor Augen gewesen ist. Die Patriarchen waren die Gründer von Israel. Warum wählt er Josef aus? Uns interessiert heute Morgen alles, was er über Josef sagt und auch die Dinge, die er nicht sagt. Denn er spricht nicht vom Leben vom Isaak und er spricht auch nicht viel vom Leben vom Jakob, sondern er nimmt Josef ins Zentrum. Er verfolgt also ein zentrales Ziel mit der Lebensgeschichte von Josef. Ich habe die Predigt heute überschrieben, Josef, ein Typus auf Christus. Stephanus zielt in der langen Rede auf eine Wahrheit hin, auf eine Wahrheit, die damals und auch heute relevant und wichtig ist, die wir auch wissen sollen. Und ich habe sie unterteilt in drei Punkte. Die Verachtung Josefs, er wurde von seinen Brüdern verachtet und das ist ein Bild auch auf Christus, auch er wurde verachtet von den Juden. Wie erklärt sich so eine Verachtung? Zweiter Punkt, die Wurzel der Verwerfung Josef und auch ist die gleiche Wurzel, warum auch die Menschen Jesus verwerfen. Was ist die Ursache, dass Jesus abgelehnt wird? Und der dritte Punkt, die abscheuliche Ungerechtigkeit gegenüber Josef, wie deine Brüder mit ihm umgegangen sind und auch die abscheuliche Ungerechtigkeit gegenüber Jesus. Ist es gerecht, dass man Jesus gekreuzigt hat? Stephanus stellt, indem dass er den Josef in den Mittelpunkt auch seiner zweiten Teils in der Predigt bringt, auch eins klar. Er setzt seinen Daumen in die Wunde von den gelehrten Israeliten, als er im Hohen Rat war. Der Gerichtshof Israel war es nämlich auch, dass auch die den Herrn Jesus abgelehnt haben und das Volk auch aufgewiegelt haben, dass er Jesus ablehnen sollen, sodass sie geschrien haben, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und Pilatus hat ihn dann ans Kreuz geführt. Und jetzt versucht der Hohe Rat auch all diejenigen zu bestrafen, die den Menschen aufzeigen wollen, dass dieser Jesus, den sie gekreuzigt haben, der Jesus ist, den die Bibel uns vorhergesagt hat, und dass er der Retter ist, den wir für unser Leben eigentlich in Anspruch nehmen sollen. Und all diejenigen, die jetzt halt Anhänger von Jesus waren, die werden jetzt auch verfolgt. Die will man still und einfach mundtot machen. Und Stephanus zeigt eben auf, dass in der Geschichte Israels immer schon getan wurde, dass Gott und sein Werk immer schon verworfen wurde von den Menschen. Aber was hat das mit uns heutzutage zu tun? Nun, die Kulisse und die Zeit mag damals eine andere gewesen sein. Aber die Fakten, die sind heute noch die gleichen wie damals. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Verachtung Josefs durch seine Brüder ist ein Spiegelbild gegenüber Christus und der Welt? Warum verwirft die Welt Gottes Werk und seinen geliebten Sohn, den er auf die Welt gesandt hat? Wir haben in der Geschichte eben die Antwort schon gelesen. In der Geschichte der Brüder von Josef und den Brüdern wird es uns gezeigt, warum er verworfen wird. Er wurde von ihnen verachtet, er wurde von ihnen verworfen, er wurde sogar verkauft. Und dennoch haben wir gelesen, dass Josef seine Familie vor dem Hungerstod gerettet hat. Und in den Evangelien, und dazu schlagt sie mal bitte auf, Johannes 1, das 11. Vers, wird es in einem Vers diese ganze Drama und diese ganze Geschichte uns nochmal dargezeigt. Da heißt es in Johannes 1, Vers 11, und ihr könnt es leicht einen Daumen da drin lassen. Er kam in das Seine, und hier ist von Jesus Christus gesprochen. Er kam in das Seine, wörtlich heißt es, in sein Eigentum, und die Seinen, sein eigenes Fleisch und Blut, sein eigenes Volk, nahmen ihn nicht an. In diesem kleinen Vers steckt das ganze Dramatik drin, was wir auch in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern sehen. Das Zustand der Welt, wie die Welt gegenüber Gott, seinen Sohn und sein Werk ist. Gott kommt in diese Welt, in Jesus Christus, in sein Eigentum, doch die Welt nahm ihn nicht an. Und wir werden nie verstehen, warum Jesus Christus in die Welt kam, bevor wir nicht die Tatsache der hässlichen Wahrheit unserer Natur erkennen. Ich kannte nie verstehen, wo ich als Kind früher auch schon so Jesus-Filme im Fernsehen gesehen habe. Da hat es mir immer das Herz zerbrochen, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Ich habe nie verstanden, warum, wieso diese Ungerechtigkeit, diese Gemeinheit. Aber wir müssen einfach sehen, wie wir beschaffen ist, wie der Mensch beschaffen ist. Wir müssen unsere Natur erkennen. Und das ist eben die Ursünde, die in uns Menschen drin sind. Wir verwerfen das Gesetz Gottes. Wir wollen das Gesetz Gottes nicht sehen, was ein Spiegel seines heiligen Wesens ist. Wir verwerfen das Licht und die Führung Gottes, in der er uns seine Güte und seine Treue immer wieder aufs Neue zeigt. Wir verwerfen die Liebe Gottes, wenn er uns nahe kommt, wenn er uns einfach in seiner Barmherzigkeit weiter helfen will, dann lehnen wir das ab. Und die Verwerfung Gottes in seinem eingeborenen Sohn, die Verkörperung der ewigen sichtbare Hingabe Gottes in Liebe, das finden wir im Bild von Josef und den Brüdern, das verwerfen wir genauso, wie die Brüder den Josef verworfen haben. Das ist in unserer Natur und deswegen ist die Welt so, wie sie ist in ihrem Unglück, weil das in unserer Natur drinsteckt. Und erst wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, warum der Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und das ist wichtig für uns. Stephanus hilft dem Hohen Rat und er hilft uns heute Morgen in dem Bild von Josef und den Brüdern, das zu erkennen, das zu sehen. Das müssen wir begreifen und das müssen wir einfach erfassen für uns. Wir müssen die Botschaft des Alten Testaments kennen, bevor wir uns nur aufs Neue Testament konzentrieren. Du musst das Gesetz gelehrt und gepredigt kriegen, bevor du die gute Botschaft des Evangeliums serviert kriegst. Kein Mensch wird freiwillig einen Arzt aufsuchen, wenn er nicht weiß und auch spürt, dass vielleicht mit ihm irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Also mich würde kein Arzt sehen. Niemand kommt ernsthaft zu Christus als Herrn und Retter, wenn du nicht merkst, dass mit deinem Zustand nicht etwas nicht stimmt und dass du ihn ganz bitterlich nötig hast. Und das bedeutet, dass du die Diagnose über dein Wesen erklärt oder erkennen musst, um danach die Medizin, die Heilung und Rettung bedeutet, einzunehmen. Und jetzt dürft ihr in Johannes nochmal weiterlesen. Johannes 1, gleich der nächste Vers. Vers 12 heißt es aber, so viele ihn aber aufnahmen. Das bedeutet, in ihren Leben einladen, aufnehmen. Denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Kraft, denen gab er die Medizin, Kinder Gottes zu werden. Das bedeutet, dass du aufgenommen wirst in die Familie Gottes. Mit der Voraussetzung, eben wo dann heißt, die an seinen Namen glauben, die das anerkennen, dass er der Retter und Herr auch deines Lebens sein soll. Nun, was sagt man Menschen in unserem Zeitalter, wo wir doch so abgelenkt sind mit der Social Media und nur noch kurz Nachrichten kriegen? Wie können die Menschen heute noch einer Predigt zuhorchen, die vielleicht 40 oder 45 Minuten dauert? Da schalten doch die allermeisten Menschen schon ab. Aber erstaunlich ist, dass Stephanus beim Hohen Rat eine sehr lange Rede gehalten hat. Und der Hohe Rat war alles andere als wie geduldig. Die waren ungeduldig, wollten ihn ans Leder. Er hat es dennoch gemacht. Und wir können von Stephanus lernen, er lehrt sie durch Bilder, durch Illustrationen und durch ihre eigene Geschichte aufmerksam zu sein. In gewisser Weise geht er mit ihnen in ein Museum der Menschheitsgeschichte, in ihr nationales Identitätsmuseum, wo er ihnen ihre Geschichte aufzeigt. Und auch für uns ist es wichtig, dass wir das für uns auch tun, dass wir Menschheitsgeschichte, dass wir Interesse haben für Menschheitsgeschichte und nicht intellektuell blind werden und nicht erkennen, was vor uns sich abspielt. Die Mitglieder des Hohen Rats waren dazu bereit, zuzuhören. Und du? Bist du bereit, aus den Bildern im Alten Testament, aus den Worten, die der Herr Jesus und die Stephanus in der Predigt zu dir vielleicht sprechen, bist du bereit, es an dein Herz rankommen zu lassen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Was sind jetzt nun mal die Gründe, weshalb Josef und damit auch Jesus von den Menschen verworfen wurde? Was war der eigentliche Grund, dass man Josef abgelehnt hat? Im Vers 9 in unserem Text haben wir gelesen, dass die Patriarchen neidisch auf Josef waren, ihn deswegen verkauft haben nach Ägypten. Wenn wir nach den Gründen fragen, wieso wird jemand neidisch, wieso wird jemand so verachtet, dann finden wir eben, dass bei diesen Brüdern, dass es Neid ist. Und jetzt möchte ich mit euch ins Alte Testament gehen und diese Geschichte kurz lesen. Altes Testament, 1. Mose, 37. Kapitel finden wir das. 1. Mose 37. Hier finden wir, dass Josef eine ganz besondere Stellung hatte beim Vater, dass er nämlich vom Vater über alle Maßen geliebt wurde und auch den Grund zusätzlich, warum er von den Brüdern gehasst wurde. Das waren seine Ansprüche, die er gehabt hat. Und ich lese von Vers 4. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Das kann man auch übersetzen. Sie konnten nicht mehr friedlich mit ihm reden. Und Josef hatte einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalte ihn sein Vater, oder man kann auch übersetzen, da schrie ihn sein Vater an und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, und uns vor dir zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Das ist der Hintergrund, das ist die Begründung, wieso die Brüder auf ihn neidisch gewesen sind. Josef teilte diesen Anspruch, den er im Traum gekriegt hat, diese Überlegenheit, die er in diesem Traum hat, seinen Brüdern mit. Und die Brüder haben ihn dafür gehasst. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Sie haben gesagt, du bist doch genauso ein Mensch wie mir, aus Fleisch und Blut. Auch du, wenn du mal stirbst, wirst du zu Staub werden. Wieso sollen wir uns vor dir niederbeugen? Und sein Vater konnte das auch nicht verstehen. Aber von Jakob lesen wir, er bewahrte das Wort, das er gehört hat. Was ist also der Hauptgrund, warum die Welt unseren Herrn Jesus Christus ablehnt? Um das mit uns in der Bibel kurz zu erörtern, würde ich euch ins Johannesevangelium nochmal entführen. Wir möchten einfach nur ein paar Verse nachschlagen im Johannesevangelium. Wir fangen im 3. Kapitel einfach mal an, um einfach euch zu zeigen, welchen Anspruch, welche Stellung der Herr Jesus einfach auch seinen Brüdern weitergeben hat. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 13. Da sagt der Herr Jesus, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Wir gehen in das 8. Kapitel. Hier macht er eben deutlich, dass er vom Himmel herabgestiegen ist. Und im 8. Kapitel lesen wir den Vers 12. Da spricht er, Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er behauptet von sich, dass er das Licht der Welt ist. Und wer ihm nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Gehen wir in Vers 23 weiter. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Er sagt, dass er nicht wie die Brüder von dieser Welt abstammt. Dann gehen wir ins 10. Kapitel. 10, Vers 7. Jesus spricht nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Und dazu nimmt er Bezug, dass die Schafe durch die Tür ein- und ausgehen und dass er der rechtmäßige Hirte Israels ist. Lesen wir im gleichen Kapitel Vers 30. Da sagt er, ich und der Vater sind eins. Er scheut sich nicht davor, sich mit dem Gott der Juden zu vergleichen, dass er selber der Sohn Gottes ist. Schauen wir ins 14. Kapitel. Das ist ein ganz bekannter Vers, wo oft zitiert wird, 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier sehen wir einen Absolutheitsanspruch, dass der Herr Jesus sagt, niemand kann zu Gott und Vater kommen, als nur allein durch den Herrn Jesus Christus. Und die Welt akzeptiert das nicht. Die Welt sagt, du bist von Natur genauso ein Mensch wie du und ich. Wer bist du schon, dass du dich über uns erhebst? Ein Mensch unter Menschen bist du. Und in deinen Adern fließt das gleiche Blut wie in unseren Adern. Du bist ein Zimmersmann, hast noch nicht mal studiert. Vielleicht bist du ein Wanderprediger und ein Wunderheiler. Aber auch das wollen wir hinterfragen. Aber der Herr Jesus war wie bei Josef auch ein Phänomen. Josef war ein vielgeliebter vom Vater. Und der Herr Jesus wurde geliebt von dem Volk, weil er einzigartig war, wie er vorgegangen ist. Er war einer, der einen Anspruch, eine Autorität ausstrahlte, aber die nicht ausgenutzt hat. Er hat wohlgetan, er hat den Menschen geholfen, er hat Lahmen das Gehen beigebracht oder wieder zu gehen gebracht, Blinde konnten wieder sehen. Er war ein Wohltäter der Menschheit und das haben die Menschen geliebt. Und er hatte einen Anspruch, dass wenn er zu Menschen angeschaut hat und zu ihnen gerufen hat, dass sie augenblicklich ihm nachgefolgt sind. Aber das reizte die Anführer der Juden über die Maßen zu Eifersucht und zu Neiden. So beschlossen sie Böses gegen den Herrn Jesus, böse vorzugehen. Genauso wie es eben auch die Brüder von Josef getan haben. Und sie sagten sich, wer ist dieser, der behauptet, der Sohn Gottes zu sein? Ist ein Gotteslästerer. Wer ist der Kerl? Der hat noch nicht mal studiert und will uns Gelehrten die Bibel auslegen. Wer will er sein, dass andere Menschen ihm nachfolgen sei? Er ist doch nur ein gewöhnlicher aus dem Volk. Und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt, liebe Gemeinde. Der Grund der Verwerfung von Herrn Jesus Christus war nicht, dass die Menschen ungebildet gewesen sind. War nicht, dass sie nicht gewusst haben, mit wem sie es zu tun haben. War nicht, weil sie zu wenig Informationen erhalten haben. Das ist nämlich der Grund, der heute ganz, ganz oft gesagt wird. Ja, wir können an euren Gott nicht glauben und können nicht an die Bibel glauben, weil wir sind ja heute eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir sind ja Intellekt. Wir wissen ja, wie alles entstanden ist. Deswegen ist das zu primitiv für uns. Sie können und wollen nicht dran glauben. Aber das ist nicht der Grund. Das ist intellektuelle Blindheit, wenn Menschen an diesen Fakten einfach vorübergehen. Und die Führer von Israel waren nicht unwissend. Sie waren informiert und sie haben ihn aus Neid überliefert. Und das ist das, was uns die Bibel lehrt. Die Fakten der Geschichte sind nämlich auch eindeutig. Wenn einer meint, dass Intellektuelle nicht an den Herrn Jesus glauben können, widerlegt es unsere Menschheitsgeschichte. Wer wurde denn zum Glauben berufen? Es war Paulus, ein Hochgelehrter ihres eigenen Volkes. Paulus kam zum Glauben. Ein Augustinus kam zum Glauben. Ein Luther kam zum Glauben, ein Calvin kam zum Glauben, ein Wesley kam zum Glauben. Viele gelehrte und kluge Menschen in unserer Weltgeschichte kamen zum Glauben. Top-Eliten, die in der Wissenschaft und sonstige Medizin ausgebildet sind, kamen alle zum Glauben und widerlegen das, dass man zu klug sein kann, um zu glauben. Und wenn die Botschaft für diese Menschen annehmbar und wahrheitsgemäß war, dann sollten wir zumindest dem gegenüber eine Chance geben und zuhören und das vielleicht prüfen, ob da was dran sein kann. Einige Brüder verwarfen Josef, seine eigenen Brüder verwarfen ihn, weil sie blind vor Wut und voreingenommen waren. Das ist die Realität, der wir uns einfach immer wieder stellen müssen. Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber, haben wir auch gelesen, es gibt einen Schlüssel für dieses Dilemma. Und das finden wir bei Jakob. Sein Vater bewahrte das Wort im Herzen auf. Und das müssen wir machen, auch wenn das gegen unseren Verstand scheinbar geht. Jeder Mann und jede Frau, die Christus verwirft, ablehnt, ist genauso intellektuell blind wie die Frau, was ich in der Eingangsgeschichte euch erzählt habe, oder wie die Führer von Israel. Das hat was mit intellektueller Blindheit zu tun und nicht mit Vernunft. Jakob sah etwas in Josef und das ihn heraushob, von allen anderen unterschied, das ihn einzigartig machte. Und Jakob ließ die Worte Josef nicht einfach an sich abprallen, obwohl er sie auch nicht verstanden hat und ihn sogar dafür geschimpft hat, sondern er bewahrte das in seinem Herzen. Wisst ihr, intellektuelle Blindheit ist ein Urteil. Wir lesen in Johannes 3, Vers 19, und da sagt Jesus, er beurteilt es so, darin aber besteht das Gericht. Oder man kann das anders ausdrücken. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. So stark wird intellektuelle Blindheit in Bezug auf den Herrn Jesus verurteilt. Ist es also gerecht, wenn die Brüder Josef an Ausländer verkauft haben, um damit Gewinn zu erzielen? Ist es gerecht, wenn wir den Herrn Jesus verwerfen? Die Brüder von Josef haben gedacht, nun, das sieht ja keiner, wir sind ja schlau. Wenn wir den unbequemen Bruder nicht nur umbringen, sondern für 20 Silberlinge verkaufen, gewinnen wir auch noch was davon. Und das sieht auch niemand. Und dem Vater können wir schon erzählen, dass er ein Tier ihn gerissen hat. Sie haben ihn wie ein Sklave, wie ein Tier, wie eine Handelsware benutzt und ihn verkauft und haben dadurch noch Gewinn für sich erzielt. Die Geschichte wäre traurig und hier zu Ende, wenn Gott nicht eingreifen würde. Im Vers 9 heißt es aber Gott aber war mit ihm und rettete ihn. Gott war mit Josef. Er rettete ihn. Woraus hat er ihn denn gerettet? Aus allen Bedrängnissen. Bedrängnisse, die unwürdig ihm gegenüber war, die ungerecht ihm gegenüber war. Aber Gott hat immer wieder eingegriffen in die Geschichte von Josefs Leben und hat ihn herausgerettet. Und Stephanus zeichnet Schritt für Schritt dieses Leben von Josef auf, sodass die Gelehrten Israels das sehen konnten. Und anhand von dem konnten sie Parallelen ziehen und konnten ganz genau erkennen, dass es die gleiche Parallele ist wie die vom Jesus von Nazarener, den sie verworfen haben. Josef wurde für 20 Silberlinge nach Ägypten verkauft. Für wie viel Silberlinge wurde denn Jesus an die Römer verkauft? Wer weiß es? Bitte? 30 Silberlinge, richtig. Er wurde verkauft und die Römer haben ihn zum Tode verurteilt. Der abgelehnte Josef kam in Ägypten zu Ehre und zur Macht. Und Jesus, wo kam er zur Ehre und zur Macht? Bei den Heiden. Bei den Heiden. Wir ehren ihn. Und wir anerkennen seine Macht, die er vom Vater überliefert gekriegt hat. Getrieben von dem Hungersnot erkannten die Brüder Josef beim ersten Mal, wo sie bei Josef waren, nicht. Ja? Und so war es auch bei den Juden. Sie haben den Herrn Jesus nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden die Ansprüche, die er von sich gegeben hat. Aber die Heiden, diejenigen, die nichts zählen in der Welt, sie haben es begriffen. Aber es heißt auch, beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt. Und liebe Geschwister, das wird kommen. Da Jesus, wissen wir, er wird ein zweites Mal erscheinen. Und dann werden die Juden ihn erkennen, den sie durchstoßen haben. Der Abgelehnte wird dann auch der Retter für Israel, für seine Familie sein. Und so ist Josef ein klarer Typus auf Christus hin. Und die Menschen im Hohen Rat hätten das ganz klar nachvollziehen können. Aber was man auch noch Schönes sehen kann, das ist die Barmherzigkeit das Wesen Josefs und die Barmherzigkeit und das Wesen Jesus in der Geschichte. Wir erinnern uns, es sind ein paar Jahre vergangen, als Josef den Traum hatte und es seinen Familie mitgeteilt hat. Und sie für ihn wegen dem Traum verstoßen haben und abgelehnt haben. Und die Brüder kommen jetzt zurück. Die kommen nach Ägypten, um Brot zu erwerben. Und sie kommen, wie kommen sie denn? Gebeugt, reumütig, als Bettler vor dem Herrscher Ägyptens. Sie beugen sich, sie erwarten was. So, und Josef hatte die Brüder erkannt. Und das war jetzt doch die Gelegenheit. Jetzt hätte doch Josef sagen können, Herr, Sie haben mir Böses getan. Und was steht im mosaischen Gesetz? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hätte das Recht gehabt. Er hätte jetzt sagen können, diese Brüder werde ich verkaufen, versklaven. Sie werde ich jetzt das Gleiche geben, was sie mir angetan haben. Aber die Schrift lehrt ganz was anderes. Josef hatte das nicht getan. Er hat sie nicht verstoßen. Er hat sie nicht angeklagt. Trotz aller Verachtung, trotz aller Feindseligkeit, die die Brüder ihm entgegengebracht haben, nahm er sie mit offenen Augen, mit offenen Händen an und blickte ihnen in Augen und hat gesagt, ich bin es, euer Bruder. Kommt her. Und dann war eine große Versöhnung. Die Brüder sind um den Hals gefallen. Sie haben geweint und haben sich gefreut über diese Sache. Sodass es bis zum Pharao gegangen ist und er den Herkunft von Josef dann auch erfahren hat. So ist das Wesen Josef und so ist auch das Wesen unseres Herrn. Damit versuche ich auch zum Ende zu kommen. Ich möchte zum Schluss nochmal, dass ihr Johannes 3 aufschlagt und eine Gegenstandslektion mit euch noch machen. Ich habe hier zwei Gegenstände. Zwei Nägel, sind beides Nägel. Zwei Nägel, kann man nichts sagen dagegen. Aber diese Nägel haben Unterschiede. Ja? Dieser Nagel schaut ein bisschen anders aus wie der. Wenn ich jetzt an was vorhabe, ich will ein Haus bauen, welchen Nagel würde ich denn bevorzugen? Den da würdet ihr bevorzugen, ihr seid gute Baumeister. Wir würden den verwerfen, ich muss auch gestehen, den habe ich gestern vom Wertstoffhof mitgebracht. Das habe ich von einem Baumeister bekommen, also der weiß, was gute Nägel sind. Aber können Sie euch vorstellen, dass es Menschen geben, die diesen Nagel verwerfen? Nun, aus den Augen, aus diesem Nagel betrachtet, ist dieser Nagel nicht angenehm. Der will den nicht bei sich haben. Der will möglichst weit weg oder den auch klein machen. Ja, das sind wir Menschen. So schauen wir aus. Und das ist der Herr Jesus. Und jetzt will ich mit euch aus dem Johannesevangelium ein paar Verse lesen. Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie verachteten, verspotteten den Herrn Jesus und sie haben sich in der Gegenwart von Herrn Jesus nie wirklich wohlgefühlt. Man kann auch nachvollziehen, vielleicht warum. Lesen wir Vers 20. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Ist natürlich klar, wenn dieser Nagel mit diesem Nagel zusammenkommt, ist es natürlich klar, dass dieser Nagel hervorsticht. Dass natürlich offenbar wird, dass der Nagel zu nichts gebrauchen ist. Dass man den in Wertstoff wirft. Deswegen hasst dieser Nagel diesen Nagel. Er will nicht darunter stehen, können wir nachvollziehen. Und dennoch gibt es eben noch den Vers 21, den ich mit euch lesen will. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und liebe Brüder, das ist das Geheimnis, dass wir uns zu dem Herrn Jesus hinwenden müssen. So wie auch die Brüder sich zu Josef hingewandt haben. Und Josef hat sie nicht verstoßen, sondern Josef hat sie geeint, hat sie errettet. Und das ist das, was der Herr Jesus auch tun möchte. Jeder Mensch, der mit offenem Herzen zum Gott kommt, der sagt, okay, ich gestehe ein, dass meine Lebenswege nicht gerade sind, dass mir so manches anhaftet, was nicht gut ist. Aber ich will dem vertrauen, den du zu mir gesandt hast, meinem Erlöser. Und dem will ich gerne Ehre und Anbetung geben. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und wenn du Zweifel hast, ja, dass der Herr Jesus dein Verhalten ja niemals wirklich vergeben kann, weil du ja so viel oft und schlecht über den Herrn Jesus gesprochen hast, dann möchte ich dich nochmal an das Wesen von Josef und auch von Jesus erinnern. Und dazu möchte ich mit euch ein paar Verse aus 1. Mose, Kapitel 50, die Verse 20 und 21 nochmal mit euch lese. Also 1. Mose 50, 20, 21. Da finden wir eine wirklich rührende Begebenheit, wie Josef den Brüdern gegenüber auftritt, als die Zweifel hatten, als Jakob gestorben ist, ob nicht Josef sie bestraft für das, was sie getan haben. Und dann sagt er in Vers 20 und 21, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redet zu ihren Herzen, liebe Geschwister. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Jesus Christus will auch dich heute Morgen trösten und deinem Herzen wohltun und Gutes sehen lassen. Amen.